Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke, hallo. Und auch wenn ich jetzt gerade ziemlich statisch hinter dem Mikrofon stehe, alles andere in dieser Echtzeit ist in Bewegung. Auf und ab, hin und her, vor und zurück beim Bar-Workout, Jazzercise im VW-Bulli und an der Konsole alter Computerspiele. In Bewegung, das ist das Motto der nächsten 55 Minuten hierfür ganz schnelle im Zeitraffer.
Als Bewegung im physikalischen Sinne versteht man die Änderung des Ortes, eines Massenpunktes oder eines physikalischen Körpers mit der Zeit.
2 Kilowatt Leistung. In vielen Sportarten üblich, für Balletttänzer eine völlig neue Erfahrung.
Bei der Berliner Games Week sind sie der Renner.
Retro-Spiel.
Die Handhabung ist grob, die Grafik antiquiert. Trotzdem wird gezockt, was das Zeug hält.
Mit vollem Körpereinsatz.
Der Camping-Bulli hat fast alles, was man braucht, um Urlaub zu machen.
Oliver Lück fährt mit ihm seit 20 Jahren durch Europa.
Und damit ist der Autor und Lebenskünstler Oliver Lück auf jeden Fall immer schön in Bewegung. Mit dem mittlerweile dritten VW-Bulli hat er knapp 30 Länder in Europa bereist und 500.000 Kilometer zurückgelegt und dabei natürlich eine Menge erlebt. Was? Darüber hat er auch gerade ein Buch veröffentlicht und darüber sprechen wir jetzt mit ihm persönlich. Hallo Herr Lück.
Hallo.
Ihr Buch heißt ja Zeit als Ziel. Das würde, glaube ich, jeder sofort unterschreiben. Zeit fehlt nur den meisten. Wie haben Sie das denn hinbekommen? Ist Reisen quasi Ihr Beruf?
Ja, Zeit als Ziel, das klingt wie so ein Lebensmotto, ne? Und oder wie so ein Mantra, würde ich fast sagen. Aber das ist tatsächlich das A und O meiner Arbeit. Also ich nehme mir die Zeit, unterwegs zu sein, um Geschichten zu finden und vor allem Menschen zu treffen, die mir diese Geschichten erzählen können. Nur wenn man sich die Zeit nimmt, kann man auch ins Gespräch kommen. Und das ist auch der Grund, warum ich bis heute kein Navigationsgerät habe oder auch kein Smartphone, das mir dann sagt, wo ich hinfahren soll. Weil auch mit Hilfe aus dem Weltraum würde ich natürlich keine Geschichten finden. Ich würde nur schnell von A nach B kommen. Das möchte ich aber gar nicht.
Einer Ihrer Begleiter, der ja auch auf den vielen schönen Fotos in Ihrem Buch immer wieder auftaucht, ist Ihr Hund Locke. War das Ihnen nicht trotzdem manchmal so ein bisschen einsam unterwegs? Für mich ist das Teilen der Erlebnisse auf Reisen ja oft mit das Schönste an dem Reisen überhaupt. Sie sind alleine unterwegs.
Das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich ja tatsächlich auf Menschen zugehen möchte und auch mit Menschen ins Gespräch kommen möchte. Manchmal sind das ja auch Tippgeber. Ja, unterhalten sich mit mir, fragen ganz viel. Wo kommst du denn her? Was machst du so? Und wenn sie dann hören, ah, du bist Journalist, dann musst du mal in das nächste Dorf fahren. Da gibt es jemanden, der hat eine sehr gute Geschichte zu erzählen. Das ist so ein echter Charakterkopf. Und wenn man zu zweit reist, dann würde man vielleicht ganz anders unterwegs sein. Mehr zusammenhocken, vielleicht auch im Bus und sich natürlich austauschen. Aber das ist so gar nicht mein Ziel. Ich möchte da lieber tatsächlich in dem Sinne frei unterwegs sein und frei entscheiden können.
So ein bisschen ist dieser einsame Mann im VW-Bus ja auch so ein Klischee, das man vielleicht auch so aus so Arthouse-Road-Movies kennt. Was war denn Ihr Traum, also Ihre Inspiration, immer wieder neu aufzubrechen?
Also ich bin kurz nach dem Abitur, das war Anfang der 90er Jahre, erstmal mit dem Rucksack los. Erstmal nach Indien, nach Südostasien, nach Panama, Angola, Costa Rica. Irgendwie erstmal überall hin, aber möglichst weit weg von Deutschland. Weil ja nur dort das Abenteuer warten konnte und nicht bei mir zu Hause in Schleswig-Holstein, das ist ja völlig klar. Und als ich dann nach einigen Jahren wiederkam, Mitte der 90er, merkte ich, dass auch Europa tatsächlich eine Menge zu bieten hat. Es gibt ja so viele Länder auf so wenig Platz. Und dieser Kontinent ist tatsächlich so bunt, wie eine Europakarte bunt ist. Und das hatte ich schnell verstanden. Ich habe mir 96 meinen ersten VW-Bus gekauft und bin losgefahren. Und schon nach wenigen Tagen merkte ich, das will ich jetzt machen. Und so bin ich bis heute unterwegs. Und ein ganz entscheidender Grund ist tatsächlich für mich, immer wieder aufbrechen zu können, die eigene Heimat. Also, dass ich tatsächlich eine Heimat habe in Schleswig-Holstein, da wo ich jetzt mein ganzes Leben schon lebe. Aber hätte ich diese Heimat nicht und wüsste nicht, dass ich da immer wieder hin zurückkehren könnte, dann könnte ich auch nicht unterwegs sein. Das würde gar nicht gehen. Es hat mal ein polnischer Kneipenbesitzer zu mir einen ganz, ganz tollen Satz gesagt. Er hat gesagt, wer zu Hause nicht zufrieden ist, der wird auch auf Reisen nicht glücklich. Und das war so eine Art Kneipenphilosoph, würde ich fast sagen. Aber er hat recht.
Das ist so Ihr Mantra geworden. Wie viel Zeit verbringen Sie denn zu Hause und wie viel auf Reisen so im Jahr?
Also mittlerweile hat sich das Ganze auch verändert in den letzten Jahren, weil ich mittlerweile auch 3 kleine Söhne habe. Und die ersten sind jetzt auch in die Schule gekommen. Aber wir sind auch mit Familie immer viele Monate unterwegs gewesen. Manchmal 6, 7 Monate auf den Kanarischen Inseln oder 4 Monate in Skandinavien. Aber wir kehren auch immer wieder nach Hause zurück. Und das Reisen hat sich natürlich schon verändert, muss ich dazu sagen.
Was ist denn an dem Unterwegssein im Campingwagen an sich so toll? Also man ist ja doch irgendwie immer in seinen eigenen 4 Wänden da unterwegs und sitzt mitunter auch ganz schön lange allein am Steuer. Niemand spricht mit einem, man lernt da ja dann doch oft auch niemanden kennen.
Aber ich kann es ja selbst lenken. Also ich kann ja selbst entscheiden, wie lange ich an einem Ort bleibe und wo. Wo ich die Tür aufmache und dann habe ich ja das größte Wohnzimmer, das man sich vorstellen kann. Aber ganz entscheidend ist natürlich auch, dass ich meine eigenen 4 Wände dabei habe. Dass ich entscheiden kann, jetzt mache ich die Tür auch mal zu, möchte keinen Kontakt haben, möchte mal einfach ganz für mich sein. Und das ist tatsächlich der große Vorteil dieses Reisens und auch für meine Art des Arbeitens, weil nur so kann ich mir diese intensiven Recherchen, diese vielen, vielen Tage oder Wochen, die ich mit den Menschen verbringe, auch leisten. Das könnte mir sonst überhaupt niemand bezahlen, wenn man auch noch im Hotel wäre. Aber ich habe mein Hotel dabei, ich habe mein Büro auf 4 Rädern dabei und kann frei entscheiden.
Was haben Sie denn gesehen, würden Sie sagen, was dem normalen Reisenden, der vielleicht auch im Hotel absteigt, so verborgen bleibt?
Ja, also natürlich viele Natureindrücke. Ich bin 24 Stunden draußen und wenn ich mal 6, 7 Monate unterwegs bin, da bin ich 6, 7 Monate 24 Stunden draußen, auch wenn ich im VW-Bus bin. Und das ist natürlich eine sehr, sehr intensive Naturerfahrung und man bekommt das Wetter einfach minütlich mit, wie sich der Wind verändert, ob es anfängt zu regnen, was das jetzt heißt, muss man Sachen reinräumen oder ja, also all diese Dinge, die natürlich auch mit dem Wetter zu tun haben, mit der Natur, das ist schon eine unglaubliche Sache, die man erleben kann unterwegs mit VW-Bus.
Und was ist so das Schlimmste, was Ihnen jemals passiert ist? Also sind Sie beraubt worden, vielleicht mal bedroht, hatten Sie mal einen Totalschaden? Haben Sie eine Erinnerung an so einen sehr negativen Moment?
Ja, die habe ich auch. Allerdings in über 20 Jahren Reisen mit dem Bulli sind nur sehr wenige Dinge passiert. Also 5-mal wurde mein Bus auch aufgebrochen. 2-mal lag ich sogar drinne. Das war kein so schönes Gefühl. Allerdings auch 1-mal in Hamburg. Also man muss nicht weit wegfahren, um solche Dinge erleben zu müssen. Ich bin da tatsächlich sehr positiv und sehr optimistisch unterwegs. Und man sagt ja auch, so wie es in den Wald reinruft, so kommt es zurück. Und ich habe zu 98% nur positive Erfahrungen gemacht. Natürlich trifft man manchmal auch Menschen, von denen man von Anfang an denkt, so na, was ist das jetzt für einer? Der redet aber so viel und eigentlich ist er eher langweilig. Aber dann muss man sich ja nicht weiter mit ihm unterhalten. Also das hat man ja auch selbst in der Hand. Man kann es selbst steuern. Aber gerade dieses Reisen und man trifft ja auch immer mehr Menschen, das habe ich festgestellt, die so reisen. Mitte der 90er Jahre waren es noch gar nicht so viele. Da war man sogar froh, wenn man mal einen anderen VW-Bus gesehen hat. Aber mittlerweile hat sich das Reisen im Campingbus und auch im Wohnmobil natürlich drastisch verändert.
Das klingt jetzt alles nicht so, als sei das Reisen durch Europa mit diesem Buch jetzt abgeschlossen für Sie. Das geht weiter, oder?
Das Reisen hört nicht auf, natürlich nicht. Und das Reisen ist ja nicht dann immer so, dass ich dann viele, viele tausende Kilometer fahre. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ein Buch über Deutschland geschrieben. Da bin ich 2,5 Jahre ganz intensiv durch Deutschland gefahren, um meine eigene Heimat einfach mal besser kennen und verstehen zu lernen. Und habe 16 Menschen getroffen, die mir ihre Geschichten erzählt haben aus 16 Bundesländern. Und man muss gar nicht weit wegfahren. Ich müsste wahrscheinlich noch nicht mal Schleswig-Holstein verlassen, um tolle Menschen und tolle Geschichten zu finden. Aber das Reisen, das gehört natürlich auch zu mir und das will ich weiterhin machen. Und nur so kann ich vielleicht auch arbeiten.
Sie bleiben also auf jeden Fall in Bewegung. Vielen Dank, Oliver Lück, für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Pole Dance, Aqua, Zumba, Stand-Up-Paddle-Yoga. Immer wieder werden ja in den sozialen Medien so neue Fitness-Trends promoted mit Bildern, auf denen dann sportliche Menschen zu sehen sind, die aufregende Turnübungen machen oder zumindest Turnübungen in ungewöhnlicher Umgebung. Ein Hashtag, der in diesem Kontext auch immer wieder auftaucht, ist Hashtag Bar. Wer danach sucht, der findet Fotos von durchtrainierten Frauen an der Ballettstange, die hier aber ganz offensichtlich nicht klassisch Plié, Piqué oder Relevé üben. Katharina Kühn, du hast dir das mal genauer angeschaut. Was machen die denn da genau?
Ja, das Bar-Workout, das ist unter anderem vom Ballett inspiriert. Deswegen kommt auch der Name vom Französischen. La Barre heißt auf Französisch die Ballettstange. Aber weil jetzt dieses Training aus dem englischsprachigen Raum kommt, versuchen wir das jetzt so auszusprechen, wie wir glauben, dass Amerikaner Französisch sprechen. Also Bar-Workout. Und neben dem Ballett gibt es eben auch noch Elemente aus dem Pilates, Kraft- und Ausdauertraining.
Also das ist dann schon wieder so ein neuer Trend, wo einfach viele verschiedene Sportarten so in einen Topf geworfen werden. Ich bin da ja persönlich immer so ein bisschen skeptisch. Warum hat dich das denn interessiert?
Ganz einfacher Grund, die Sängerin Shakira soll das unter anderem nutzen. Und ich finde, es ist generell sinnvoll zu versuchen, so auszusehen wie Shakira. Und in Hollywood soll das schon ein Trend sein. In Deutschland gibt es das jetzt auch immer wieder. Und deswegen bin ich zu einem Training bei Cornelia Dingendorf gegangen. Die hat in Düsseldorf ihr erstes Studio aufgemacht. Jupila nennt sie das und hat mittlerweile 5 Studios. Das letzte hat sie jetzt gerade im Juni in Berlin, Prenzlauer Berg, aufgemacht. Und da bin ich dann hingegangen und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das zum Beispiel mit klassischer Musik wenig zu tun hat.
Also klingt jetzt in meinen Ohren so ein bisschen wie diese Übung aus diesen Aerobic-Videos aus den 80ern.
Ja, man trägt auch relativ enge Hosen und Oberteile, allerdings jetzt keine lustigen Schweißbänder, habe ich zumindest nicht gesehen. Und es war tatsächlich so, dass die Trainerin die ganze Zeit geredet hat und die Übungen erklärt hat oder, wie wir eben gehört haben, den Takt gezählt hat und zum Weitermachen motiviert hat.
Und das dann zu dieser Musik. Ist das nicht so ein bisschen nervig oder hast du es mehr so empfunden, wie das dann auch bei Yogastunden ja oft so ist, wo man dann so durchgehende Anleitungen bekommt und dann vielleicht doch auch eher dran bleibt, als dann so auszuchecken?
Ja, mir hat es tatsächlich geholfen, jetzt nicht wie beim Yoga, dass mein Kopf irgendwie, dass dort andere Gedanken kommen, sondern weil ich mich wirklich durchbeißen musste durch das Training. Das fing schon beim Aufwärmen an. Cornelia Dingendorf hat für mich nach dem Training mal aufgezählt, was wir da gemacht haben.
Wir haben angefangen mit klassischen Ballettpositionen, zweite Position Tendue, haben ein bisschen Port de Bras mit den Armen gemacht, sind dann aber sehr schnell auch mal in den Squat gegangen, haben den gemixt mit Relevés, Fersen hoch, dann sind wir in die Seite in Lunges gegangen. Dann waren wir direkt auf dem Boden, haben Vierfüßler-Serie gemacht, Plank-Serie, was für die Arme gemacht. Wir haben den Körper ja einmal gedreht sozusagen. Da bist du schon mal einmal durchgearbeitet.
Also schon vom Zuhören wird einem eigentlich schon so ganz heiß. Ja, es klingt sehr anstrengend.
Ja, und das war jetzt ja eben nur die Aufwärmphase. Da standen wir übrigens auf einer Matte im Raum und haben halt diese Pliés gemacht. Das sind praktisch Kniebeugen mit geöffneten Beinen, aber waren dabei schon auf der Spitze. Und das macht die ganze Sache wirklich sehr anstrengend. Und danach sind wir an die Stange gegangen und das ist auch so ein bisschen anders als beim Ballett, dass es nicht eine durchgehende Stange gibt, sondern jeder hat so einen kleinen Platz, ich sag mal 1,5 Meter. Und da haben wir wieder relativ kleine, schnelle Bewegungen gemacht, also Beugen, Beinheben, Fersenheben.
Ich versuche das mit der Hüfte, aber es
zittert schon.
Ich zitter schon so.
Das ist gut. Du bist in einer Challenge Zone. Machen wir für Katharina noch 8 Stück.
Ja, also meine Beine haben dort wirklich sehr geschlottert.
Oh, ich hasse das ja immer, wenn die Muskeln so anfangen, so zu machen, was sie wollen und so zittern. Ich bin dann allerdings auch immer sehr geneigt, dann sofort aufzuhören. Konntest du denn diese ganzen Übungen mitmachen bis zum Schluss?
Ja, also ich habe zwischendurch überlegt, ob ich jetzt meine Rolle als Radioreporterin so ein bisschen ausnutze und zwischendurch mich mal auf mein Gerät konzentriere. Aber ich habe versucht, doch bis zum Schluss mitzumachen.
So, ich hänge jetzt für ein 1/2 Fragezeichen über der Stange. Auf Instagram würde ich das jetzt nicht unbedingt posten, aber vielleicht kommt auch noch mein großer Moment. Ich bin am Überlegen, ob ich gleich einen Krampf kriege.
Ja, also das ist doch mal Journalismus am Limit. Man kann so sagen, ich habe niemanden behindert, weil jeder hatte ja so seinen eigenen Platz.
Wie sah das denn aus? Waren da nur Frauen oder auch ein paar Männer?
Also bei mir waren jetzt wirklich nur Frauen. Ich habe danach auch mal nachgefragt und Cornelia Dingendorf meinte, dass pro Woche ein Mann sich in das Training traut. Das ist aber auch von der ganzen Aufmachung, das ist halt sehr ans Weibliche und ans Ballett wird dort inspiriert. Das zieht wohl eher Frauen bisher an.
Du hast ja selber als Kind Ballett getanzt. Wie viel hat denn dieses Training nun am Ende tatsächlich mit dem ursprünglichen Ballett zu tun? Hast du dich da in diese Zeit zurückversetzt gefühlt, als du noch getanzt hast und so über den Boden geschwebt bist, oder ist das doch ganz anders?
Also der Frauenüberschuss hat schon mal ganz gut gepasst und die Bewegungen, die sind schon ans Ballett angelehnt, also diese Pliés, die Fußpositionen, die dort benutzt werden, das Relevé, also auf die Ferse gehen, aber das ganze Training war schon sehr schnell, also man achtet jetzt nicht so stark darauf, wie genau der Fuß jetzt angesetzt wird. Die Trainerin hat sogar zwischendurch mal gesagt, man soll sich jetzt sexy dabei fühlen, ging bei mir jetzt wirklich gar nicht, wie man vielleicht schon hören konnte.
Das Fragezeichen.
Das elegante Fragezeichen. Aber mir haben auch andere Frauen danach erzählt, dass eben diese Anlehnung ans Ballett für sie sehr wichtig ist, wie zum Beispiel Friedel.
Für mich ist die Kombi perfekt, weil ich früher Ballett getanzt habe und das sehr geliebt habe und jetzt eigentlich nur Sport machen will, aber diese Eleganz vom Ballett noch gerne mitnehmen und beim Yoga schwitze ich nicht genug und hier finde ich, ist es die perfekte Kombi. Und sind alle so nett und man kommt wirklich gerne her.
Und ich habe jetzt extra noch Sandra gefragt, um hier zu zeigen, dass ich jetzt nicht die Einzige bin, die hier solche Wackelbeine hatte. Die hat mir nämlich erzählt, dass es ihr ganz ähnlich ging.
Also in der ersten Stunde, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, nach der dritten Übung gedacht, ich schaffe das nicht. Die Stunde schaffe ich nicht. Meine Beine haben so gezittert. Ich war so fix und fertig. Und dann habe ich es durchgezogen und dann war es echt gut.
Und was ist jetzt dein Fazit? Würdest du das nochmal machen?
Ich denke schon, dass ich es nochmal machen würde, weil ich es wirklich lustig fand. Die Stunde ging ziemlich schnell rum, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt dort nicht so attraktiv wahrscheinlich dabei aussah. Und zum Schluss gab es dann auch eine Ausklangphase. Das war dann ähnlich wie beim Yoga, wo man ins Savasana geht, also in diese Liegeposition, wo man auf dem Rücken entspannt. Und wir können ja jetzt noch mal ein bisschen diese Musik hören. Das war dann nämlich zum Schluss auch etwas ruhiger als während des Trainings.
Ah, Shavasana, meine Lieblingsposition. Aber in der postet man sich wahrscheinlich dann nicht so gerne und vor allen Dingen wahrscheinlich auch nicht die Tänzerinnen oder Turnerinnen, die dann Bar tanzen, oder?
Wahrscheinlich nicht.
Alles klar. Katharina Kühn, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Jetzt haben wir noch einen Stationsnamen. Kalker Friedhof.
Oh, das ist schwer.
Ja.
Nächster Halt. Kalker Friedhof. Es war zu warnend, glaube ich. Es war zu viel Kalk eigentlich.
Ja, vielleicht kannst du nochmal ergänzen. Übergang zum Jenseits.
Ah, als Sprechübung. Mhm.
Vielleicht auch dann einspielen wollen in der Bahn. Mhm.
Nächster Halt, Kalker Friedhof. Übergang zum Jenseits.
Mhm. Sehr schön.
Ja?
Ja.
Gut.
Das können wir so nehmen.
Richtig,
dann
kann man ja direkt rübergehen.
Ja. Der Chor der Männer bitte zum 1x1 auf die Bühne.
1, 2, 3.
Heinz.
Kai.
Brian.
Willi.
Fritz.
Rex.
Steven.
Arndt.
Jan.
Sven.
Heinz.
Kai.
Brian.
Willi.
Fritz.
Rex.
Steven.
Arndt.
Jan.
Sven.
Also bei der Geschichte vom Soldaten ist es wieder nur der Chor, der zählt.
In Bewegung ist das Thema dieser Echtzeit und nachdem wir das Tempo eben schon beim Bar-Workout etwas angezogen haben, einer relativ neuen Trendsportart, blicken wir jetzt auf eine Sportart, die vor 50 Jahren in den USA erfunden wurde und die viele vor allem mit zwei Dingen verbinden, hautengen Leoparden-Bodies und Wadenwärmern. Die Rede ist von Jazzercise und diese Mischung aus Jazzdance und Exercise gibt es tatsächlich heute noch. Katharina Wilhelm über den Werdegang eines Fitnessphänomens.
Now pivot it to the right side and up.
Kaum etwas fasst die 80er Jahre wohl so gut zusammen wie die Heimvideokassetten mit Jazzercise-Übungen. Es ist bunt, laut, irgendwie sexy, aber auch unschuldig zugleich. Im Badeanzug-ähnlichen Sport-Body turnt hier Judy Shepard Missit ihre Übungen vor. Dazu gibt es aufmunternde Kommandos.
Front, back, push it, pull it, push it, pull it, yeah! You can't tell me that that doesn't feel good, because I know it does. You gotta find that boogie body.
Dass Jazzercise vor 50 Jahren das Licht der Welt erblickte, ist Zufall. Oder besser gesagt, es ist den aufmerksamen Ohren von Shepard Missit geschuldet. Sie unterrichtete bereits in Chicago Jazzdance-Klassen. Doch die Frauen wollten etwas anderes, erinnert sie sich im Interview mit dem Radiosender NPR.
I was teaching the class like they were going to go on and become professional dancers. When in fact, they didn't want to be professional dancers. They just wanted to look like one.
Ich unterrichtete sie, als würden diese Frauen professionelle Jazztänzerinnen werden. Aber sie wollten nur wie welche aussehen. Also änderte ich das Konzept. Die Übungen wurden einfacher. Die Frauen schauten nicht mehr in den Spiegel, sondern auf mich. In der ersten Klasse hatte ich 15 Leute. Und beim nächsten Mal brachten sie alle jemanden mit.
Die Übungen finden sich auch heute in vielen modernen Fitnesskursen wieder. Stretching, Workout, Koordination. Dazu aktuelle Musik. So lässt sich Jazzercise einfach zusammenfassen. Anfang der 70er Jahre zieht Missit mit ihrer Familie nach Kalifornien und unterrichtet dort weiter. Es herrscht so viel Andrang, dass es sie fast ihre Stimme kostet.
I started teaching and pretty soon I had so many classes, I lost my voice. I was teaching like 25-30 classes.
Ich unterrichtete 25 bis 30 Klassen am Tag. Ich entwickelte Knoten auf den Stimmbändern. Also sagte mein Arzt, sie müssen das reduzieren, sonst verlieren sie ihre Stimme für immer. Ich stellte 5 Frauen ein und sagte mir, mal sehen, wie das wird. Und 1980 hatte ich auf einmal 1000 Trainer.
Judy Shepard Missit hat zur richtigen Zeit die richtige Idee. Ende der 60er Jahre ist Fitness vor allem eine Männerdomäne. Frauen sollten zwar gut aussehen, aber kräftig und muskulös zu sein, war noch verpönt. Und es gab kaum Angebote. Vor allem konnten Frauen in Tanzklassen gehen. Die nun mehr auf den sportlichen Aspekt getrimmten Jazzercise-Klassen trafen den Nerv der Zeit, in der sich Frauen immer mehr emanzipierten. Sportlich, aber auch wirtschaftlich. Denn der Aufstieg der Jazzercise-Fitnessklassen ist auch eine Geschichte über eine Frau, die sich auf einmal als Geschäftsfrau etablieren muss und andere mit ins Boot holt.
Mein Anwalt meinte, du musst dich entscheiden, welchen Status du deinen Fitnesstrainerinnen geben willst. Sollen sie angestellt werden? Ich sagte, nein, das passt nicht. Ich wollte, dass sie unabhängig sind und vor Ort entscheiden können, wie sie ihr Business aufbauen. Deswegen wurden sie Franchise-Nehmerinnen.
Über 8000 dieser Franchise-Nehmerinnen gibt es nun mittlerweile weltweit. In über 30 Ländern wird Jazzercise immer noch unterrichtet. Der Sport ist für die mittlerweile 75-jährige Gründerin zu einem Millionenunternehmen geworden.
Come on, find your pelvis. I know you've got one and it's okay to move it, for heaven's sake. Yes. Yeah, do it.
Trotzdem, die 50 Jahre sind nicht spurlos an dem Fitnessprogramm vorbeigegangen. Jazzercise hat den Ruf, eine Sportart für weiße, dünne Frauen zu sein und insgesamt etwas altmodisch rüberzukommen. Dem widersprechen Jazzercise-Trainerinnen wie Terry Manning. Wir haben uns von den Leopardenanzügen weiterentwickelt. Wir haben neue Sportklamotten und wir spielen moderne Musik. Es gibt Übungen mit vielen Tanzelementen und es gibt Klassen, in denen es mittlerweile mehr um Cardio geht. Man muss sich verändern, um am Puls der Zeit zu bleiben. Tatsächlich ist von den 80er Jahren Fitness-Outfits heute wenig zu sehen. Die Frauen in den Sportkursen tragen Leggings und T-Shirts. Doch das Klischee, das sich hinter Jazzercise noch verbirgt, ist möglicherweise kein schlechtes. Hollywood schwimmt derzeit wieder heftig auf der Retrowelle und hat auch die Leoparden-Bodies und aufgeplusterten Haarspray-Frisuren für sich entdeckt. In den Netflix-Serien Stranger Things oder Glow gibt es zahlreiche Szenen, die Jazzercise zelebrieren. Jazzercise hat sich also noch lange nicht ausgetanzt.
In Deutschland, ich habe mir das mal angeguckt, wird Jazzercise allerdings nach wie vor kaum angeboten, was offenbar auch daran liegt, dass die Kosten dieser natürlich geschützten Ausbildung sehr hoch sind. Unter 2.500 Dollar ist da nichts zu machen. Ein Trost vielleicht, die schönen Leopardenbodies, die können ja natürlich auch bei anderen Sportarten zum Einsatz kommen. Computerspiele-Liebhaber, die müssen sich ja oft den Vorwurf gefallen lassen, sie bewegten sich zu wenig, hingen nur vor dem Bildschirm rum. Was dabei oft übersehen wird, ist, dass natürlich auch hier durchaus Schnelligkeit gefragt ist, in der Reaktion oder auch in den Fingern zum Beispiel. Und wie viel Steigerungspotenzial da zum Teil möglich ist, das merkt man mitunter erst, wenn man sich auch mal den alten Spielen wieder zuwendet, und zwar im Original. Bei Patrick Becher und Robin Lösch kann man das. Die beiden veröffentlichen nämlich nicht nur den Podcast Retro Kompott, sondern betreiben mittlerweile auch den Retro Gaming Club in Hamburg. Jessica Hughes hat für uns vorbeigeschaut.
Sonntagnachmittag im Hamburger Stadtteil Horn. Als ich den Retro Gaming Club betrete, schlagen mir die Titelmelodien diverser Spiele um die Ohren. An drei langen Tafeln werfen Robin Lösch und Patrick Becher gerade die Geräte an.
Wir haben hier einen Atari VCS, das ist eines der allerersten Konsolengeräte, mit einem grottenhässlichen Pac-Man. Also hässlicher geht's nicht, aber das muss einfach dabei sein, weil das war der erste Pac-Man, der für Privatleute spielbar war. Und das ist natürlich interessant zu zeigen, mal so fing das damals an. Und da ist auch nicht die Grafik kaputt und nicht der Sound kaputt, wie man denkt. Das war damals so. Als ich das hier getestet habe, hatte ich den Sound recht laut an und dann schrie der Kollege von unten, oh Gott, was ist explodiert und was hast du kaputt gemacht? Ich sage, nein, das ist Musik.
Der Atari VCS ist nur eines von vielen Modellen aus der Zeit der frühen Heimcomputer. Im Retro Gaming Club Comillusion findet man außerdem alte Amiga- und C64-Geräte, erste Nintendo neben jüngeren Spielekonsolen aus den 90ern. In hohen Regalen an den Raumwänden sind die dazugehörigen Spiele feinsäuberlich einsortiert. Legen da nicht so viele Joysticks und Konsolen auf den Tischen, könnte man meinen, man sei in einer Bibliothek gelandet. Sogar eine Leseecke mit alten PC-Zeitschriften gibt es. Ebenfalls Originale aus den 80ern. Der helle Raum entspricht nicht unbedingt dem Klischee einer männlichen Gaming-Höhle.
Für die armen Großstädter, die keinen Man-Cave haben und sich dafür abschotten können, gibt es halt dann hier die Möglichkeit, ein offenes Man-Cave zu haben.
Oder ein Girl-Cave. Was uns nämlich aufgefallen ist, wir haben bei der Öffnung blöd geguckt, das muss man sagen. Also da waren einige Mädels da und auch, sagen wir mal ruhig, ältere Damen. Und einige wollten den Laden am liebsten gar nicht mehr verlassen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass sich da in den letzten Jahren noch einiges getan hat.
Für den eigenen Podcast Retro Kompott teilen die beiden schon seit 5 Jahren ihr Wissen über Heimcomputer, Spielekonsolen und Games. Über 1000 Hörer und Hörerinnen lauschen regelmäßig. Und das, obwohl die längste Podcast-Folge über 10 Stunden dauert. Fast so ausufernd wie frühere LAN-Partys, Computerspielen im gemeinsamen Netzwerk. Auch dazu hat man im Retro Gaming Club in Hamburg die Möglichkeit. Eine Tischgruppe ist nur dafür vorgesehen. Ansonsten spielt jeder an seinem eigenen Gerät Tetris, Pac-Man oder diverse Jump-and-Run-Spiele und darf mit geliehenen oder eigenen Kopfhörern den Bit-Sounds lauschen.
Kann man sich auch nochmal so vorstellen, es gab sogar im Radio Computersendungen, die haben Spiele ausgestrahlt. Das heißt, mitten in der Radiosendung hieß es, wir übertragen jetzt das Spiel XY, dann fing es eine halbe Stunde an zu piepen. Man hat es auf Kassette aufgenommen, das Piepen, danach in seinen Rekorder vom Computer gesteckt und konnte dann das Spiel spielen. Auch das gab es damals in den... Ja, wann war das? End 80ern, glaube ich, hauptsächlich. Da gab es Computerclub-Sendungen, wo Pieptöne ausgestrahlt worden sind nachts.
Ein Komponistenveteran aus der Bit-Zeit wollen Lösch und Becher zu einem Talk in ihren Club einladen. Auch Workshops sollen hier stattfinden. Auf einer Fläche mit ca. 50 Spieleplätzen kann man den Übergang von 2D zu 3D-Spielen selbst nacherleben. Ein Museum, das spielbar ist.
Wir haben ja hier auch jetzt nicht als Hauptziel einen kommerziellen Aspekt in dem Sinne, wir wollen den Kram bewahren, erhalten. Wir wollen, dass die Leute an diese Sachen wieder rankommen, weil kein normaler Mensch kann sich die zu Hause hinstellen, auch nicht in der Menge, weil die Geräte sind sehr anfällig, kosten viel Geld im Verhältnis und sind schwer zu bedienen. Wir haben da ein Gerät, da mussten wir selber jemanden fragen, wie man von da ein Spiel lädt. Da musste man 3 Tasten gleichzeitig drücken, bis zu einem Piepton warten, noch eine Taste drücken und gleichzeitig die Kassetten anschalten. Das wussten wir auch nicht. Und deswegen muss sowas erhalten werden.
Wir sind halt in Tüttelchen nur 1972 und 76 geboren und es gibt auch für uns Systeme, die sind halt noch vor unserer Zeit. Das muss man halt einfach sagen.
Ob Tetris, Pac-Man, Jenna Sisters oder Super Mario. Das Oldschool-Spielen im Retro Gaming Club erinnert an gesellige Zeiten mit Konsolen auf dem Sofa und holt die ab, die mit den Spielen aufgewachsen sind. Der Retro-Trend boomt aber und die Nostalgie für 80er-Jahre-Kultur hat sich mit Hilfe von Serien wie Stranger Things auch schon längst auf jüngere Generationen übertragen. Die sehen sich vielleicht ein bisschen nach greifbarer Technik zum Anfassen und Verstehen an eine Zeit ohne Smartphone und Internet. Wer dieses Gefühl der 80er Jahre einatmen möchte, ist im Retro Gaming Club in Hamburg genau richtig aufgehoben.
Im Retro Gaming Club in Bewegung wie früher. Hin und her, vor und zurück, nach viel Bewegung in dieser Echtzeit folgt nun unsere Serie.
Klassik drastisch.
Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striesow
und Axel Ranisch.
Und die wenden sich heute einem Mann zu, der im selben Jahr wie Mozart geboren wurde, aber lange nicht so berühmt ist. Ein Humanist und genialischer Musiker aus dem Odenwald, der mit 22 Jahren auswanderte, um in Schweden noch einmal von vorne zu beginnen.
David, ja? Wer wurde 1756 geboren?
Mozart hatten wir schon.
Eben nicht.
Dann war es.
Josef Martin Kraus.
Ja, der Odenwälder Mozart, sagt
richtig,
man ja.
Genau. Ja. Oder schwedischer Mozart.
Richtig.
Ein junges Genie, wahnsinnig vielfältig begabt.
Wahnsinnig viele Sprachen.
Studiert hat er Jura, er hat Philosophie studiert, Theologie, Wissenschaften, er war Musiker, er hat Orgel gespielt.
Er hat Dramen geschrieben, er hat Stücke geschrieben in verschiedenen Sprachen.
In Italienisch, Französisch,
später dann in Schwedisch.
Ja, weil er beim Studium in Göttingen jemanden kennengelernt hat, einen guten Freund, der ihm vorgeschwärmt hat vom schwedischen König der damaligen Zeit, Gustav III.
Richtig.
Der ein großer Freidenker gewesen sein muss, ja. Ein Humanist, sofern Könige das sein können. Aber er hat die Folter abgeschafft, die Todesstrafe, er hat die erste Kunstakademie in Schweden gegründet und irgendwie hatte Josef Martin Kraus die fixe Idee, ich hau von zu Hause ab und gehe nach Schweden.
Der Typ ist seelenverwandt, genau. Ich will dahin.
Ja, ja. Einfach so. Mit 22. Er musste halt erstmal die Sprache lernen, er musste bekannt werden, er musste Sachen komponieren, er hat dann Singspiele geschrieben auf Schwedisch.
Ja.
So schön. Auf YouTube kann man so ein paar Arien hören. Es ist schon hübsch, wenn Leute Schwedisch singen, wenn man es einfach sonst nie hört. Ja? Und irgendwann hat er ein Singspiel geschrieben, zu dem eben auch König Gustav zur Uraufführung kam.
Und der war begeistert. Der war so begeistert, dass er ihn an sich zog und zum Hofkapellmeister machte. Aber dann?
Was aber dann?
Ging es nach Europa.
Weil tatsächlich König Gustav, also ihm nicht weniger als die Neustrukturierung des Musik- und Theaterwesens in Schweden überantworten wollte.
Dann würde ich auch erstmal Richtung Europa fahren.
Ja, er hat ihm die Reise finanziert. 3 Jahre Rom, London, Paris, in Deutschland.
Heidentreffen, Mozarttreffen, Glucktreffen.
Genau. Und ist zurückgekommen mit einem Wahnsinns-Input und hat sich ans Werk gemacht. Und dann ist halt was Furchtbares passiert. Gustav III. Ist beim Maskenball angeschossen oder erschossen worden.
Ein Attentat während dieser Festivität. Und Kraus war im Saal. Kraus hat es als Zeuge erlebt.
Er hat es miterlebt. Man, ja. Eine Verschwörung des Adels.
Ja.
Gustav hatte eine Maske auf und dann kamen die anderen Maskierten von allen Seiten, haben ihn umgeben. Und einer kam von hinten und flüsterte ihm ins Ohr, gute Nacht, Maske. Und dann gab es den Schuss.
Und dann starb er kurz darauf.
Das war in der Nacht vom 16. auf den 17. März 1792. Und am 29. März ist er dann gestorben. Am 13. April, also wiederum 2 Wochen später, war die Beerdigung. Und in diesen 2 Wochen hat Josef Martin Kraus eine Totensinfonie komponiert für ihn.
Eine Totensinfonie?
Eine Sinfonie.
Ja.
Kein Requiem.
Ja.
Eine Sinfonie.
Ja.
Ein Marsch. Ja, Haydn hat gesagt, er hat geweint, als er das gehört hat. Im zweiten Satz, das berührt mich ganz besonders, weil da getanzt wird. Es ist ein Menuett. Aber es ist halt nichts mehr von der Strahlkraft eines höfischen Menuettes zu spüren. Es ist einfach wirklich traurig. Und in meinen Filmen mache ich das auch immer so, dass wenn
den Leuten die Sprache wegbleibt,
dann müssen sie tanzen. Im dritten Satz, den hat er als kleinen Choral angelegt, der durfte im ganzen Kirchenschiff gesungen werden. Bleibt aus dem Kropf begraben. Kropf ist der Körper. Ja. Und im vierten Satz, da macht das dann nochmal so schön, dass alle weinen müssen. So schön.
Ja.
Warte ganz kurz das Horn noch. Weil er kehrt hier ins Dur. Die Stelle darfst du nicht verkacken als Hornist.
Nein. Es ist eine große Chance, aber auch birgt große Untiefen.
Ja. Er zeigt dann am Ende der Sinfonie nochmal, was er kann. Es gibt ein wildes Fugato.
Ja.
Und dann am Ende schließt sich der Kreis und es endet mit diesen Paukenschlägen, mit denen die Sinfonie auch angefangen hat.
Tragisch an der Stelle ist, dass er leider ein halbes Jahr später selber gestorben ist. Ja. So viel kann man sagen.
An Tuberkulose. Die hat er früh schon gehabt. Aber irgendwie war die Beziehung auch so symbiotisch zum König, dass er es halt nicht so lange überlebt hat.
Ja. Danke.
Bitte.
Der Komponist Josef Martin Kraus. Weitere Folgen aus unserer Serie Klassik drastisch finden Sie auch in unserem Echtzeit-Serien-Podcast. Ich bin Katja Bigalko und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.